Es muss eine Metallkonstruktion sein im Inneren, die eben dieses ganze Konstrukt zusammenhält. Sonst ist das nicht zulässig. Ihr macht euch nicht straf, ihr macht euch unglücklich. Macht das nicht.
Das ist so ein Klassiker. Das konnte schon immer eine Küche tragen und das wird sie auch in Zukunft tragen können. Aber wie immer, 4 cm Naturstein freistehend bei einer 60 mal Meter Unterschrank würde ich auch nicht befürworten.
Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie.
Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar.
Da sind noch andere. Hallo liebe Küchenliebenden, herzlich willkommen zur 35. Episode des Küchenliebe-Podcasts. Der Podcast rund um die Küche für Profis und Küchensuchende. Ich bin Gerard Alsdorf.
Und mein Name ist Wollschläger, Sascha Wollschläger. Guten Morgen, Gerard. Schönen Dank, dass wir so früh aufzeichnen können.
Ja, wenn du lange im Stau stehst, dann müssen wir ja irgendwie reagieren, ne?
Ach, 5 Stunden für 270 Kilometer. Ich hätte mein Fahrrad nehmen sollen. Grausam.
Und du warst im Weserbergland, in meiner alten Heimat.
Ja, sogar direkt in Hameln.
Ja, siehst du. Und war schön. Hast du den Rattenfänger gefunden?
Nee. Aber ich habe im Stau gestanden, in Hameln gibt's so einen netten Fabrikverkauf von Chips. Also ich hatte das halbe Auto voll, ich habe die Nachbarn mit versorgt. Also mir hätte nichts passieren können.
Nee, das ist super Ware. Da fahren übrigens auch die Bauern hin und holen den Bruch ab für ihre Schweine.
Ach, tatsächlich?
Ja, tatsächlich. Also,
was machen wir heute?
Ja, erstmal herzlich willkommen wieder mal zum weltbesten Küchenpodcast im Internet, ihr lieben Küchenliebenden. Worum geht es heute? Es geht um die Belastbarkeit. Wie schwer ist eigentlich ein Teller? Sascha, weißt du, wie schwer ein Teller ist?
Ich weiß das natürlich, weil ich das regelmäßig sagen muss. Aber ich sag jetzt mal so 100, 150 Gramm sollte man mindestens rechnen für einen Teller.
Oh, dann sind mir eine schwerer. Aber wir kommen später dazu.
Ja,
ich habe ein bisschen gewogen.
Ja,
beim Küchenhelfer hast du was vorbereitet, habe ich mir sagen lassen. Da bin ich sehr gespannt, was du in der Pipeline hast. Ich darf endlich wieder die Spotify oder unsere Party-Playlist, die gibt es ja bei Spotify und bei Amazon, befüllen. Da sind zwei super Titel dabei, kann ich schon mal versprechen. Und ja, wir freuen uns über Bewertungen. Bitte schon mal während des Podcasts eine Bewertung dalassen, ein paar Sternchen und so weiter. Das hilft uns, sichtbar zu bleiben. Wir freuen uns über Feedbacks und natürlich auch über Abos, Abonnenten. Wir erscheinen im 4-wöchigen Rhythmus mit den Standardfolgen und zwischendrin kann immer mal eine Sonderfolge erscheinen. Das bekommt ihr natürlich nicht mit, wenn ihr kein Abo habt. Ist klar. Ihr findet uns auf Facebook, auf Instagram und auf der Homepage küchenliebe-podcast.de. Ja, für wen machen wir die Küchenliebe? Für Küchensuchende, für Küchenprofis, für Küchenanfänger. Wir sind Ausbildungstool in der Branche, hier und da auch Werbeplattform. Also rundum für die gesamte Küchenwelt, für die Küchenliebenden ist gesorgt. Ja, was war eigentlich los in der letzten Folge, Sascha? Das Ding ist aber gut gelaufen. Anti-Fingerprint, mein lieber Kokoschinski.
Ja, das bewegt ja nicht nur die Branche, sondern ja auch die Nutzer, die Kunden. Ich weiß ja, was bei mir auf dem Tisch ist in dieser Richtung. Also spannend, ich glaube, wir haben es auch versucht, ein bisschen näher zu bringen, aber dieses Thema ist ja auch echt breit. Nochmal Info, achtet immer auf die Reinigungsanleitung eures Herstellers. Das ist, gibt genau. Immer unterschiedliche Vorgehensweisen. 90%, ich sag, also ist jetzt nicht empirisch nachgerechnet, aber aller Reklamationen, wenn es da um Schmutz oder Anschmutzung geht, sind auf eine fehlerhafte Reinigung zurückzuführen. Punkt.
Ja. Und früher, als der Handel über dieses Thema Anti-Fingerprint so wörtlich nicht gesprochen hat, war das Problem gar nicht da. Dann waren eben Fingertapper da, die wurden weggewischt und dann war die Banane geschält. Ja. Aber erst seitdem wir über Anti-Fingerprint reden, wird es natürlich eingefordert, das ist ja klar. Also ganz wichtig, hier ist der Handel gefragt, die Küchenprofis, klärt bitte eure küchenliebenden Käufer, Käuferinnen auf, das ist extrem wichtig. Ja, und du hast es eben nochmal so schön gesagt, achtet auf die Pflege- und Reinigungsanleitungen. Die Anti-Fingerprint-Oberflächen sind eben nicht selbst reinigend. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, hört Folge 34. Das hat richtig Spaß gemacht. Die war gut. Und jetzt kleine Werbung in eigener Sache, sag ich mal. Wir veröffentlichen mal eine Information, und zwar gibt es von der AMK, das ist die Arbeitsgemeinschaft Moderne Küche oder Alle mögen Küchen, sagen wir auch gerne, einen Ratgeber Küchenpflege. Eine dicke, fette Empfehlung. Ich sag mal so, diese Broschüre kann Spuren der Küchenliebe enthalten. Das liegt daran, weil der Redakteur, der dieses zauberhafte Blatt geschrieben hat, Podcast-Fan ist, der hört unseren Podcast, und wir werden sogar auch als weitere Informationsquelle später in diesem Heft benannt. Also ganz dicken Dank, lieber Dirk Biermann, dafür. Es geht in dieser Broschüre wirklich um die Pflege, um die Reinigung und auch für Küchenprofis sicherlich interessant. Es geht auch um Materialien. Also so eine Materialkunde ist da auch eingebaut. Wirklich empfehlenswert. Der Handel kann diese Broschüre wie die Apothekenumschau, sag ich gerne, anfordern bei der AMK in 25 und 50 Stück Losungen. Da fallen lediglich die Versandkosten an. Die Broschüre ist kostenlos. Wirklich empfehlenswert.
Absolut gut gemacht.
Ja, wir durften die Rohfassung lesen und wir waren 100% d'accord. Tolles Teil. Dann hatten wir eine Zuschrift, da habe ich mich sehr gefreut. Wir wurden gefragt, ob unser Logo und unser QR-Code genutzt werden darf auf einem Roll-Up-Display. Also so ein Roll-Up-Display ist so eine Stoffwand, sage ich jetzt mal, 2 Meter hoch. Die kommt aus so einer Rolle rausgefahren, wie ein Rollo eben. Und da werden wir in der nächsten Zukunft in einem Küchenhaus, in einem Küchenfachmarkt oder Küchenstudio, wie auch immer man das benennen möchte, im Norden, so viel können wir verraten, in der Ausstellung platziert mit 2 großen Roll-Up-Displays. Das eigene Logo des Händlers ist damit drauf, wir sind damit drauf und ein kleiner Spruch und so weiter. Also wir freuen uns total. Dicken Dank erstmal für euer Vertrauen, lieber Uwe, lieber Holger. Da steht übrigens eine Neueröffnung an, Sascha, in Kürze mal. Vielleicht stolpern wir da ja mal rein. Mal schauen. Es ist noch was passiert. Also heute ist ein bisschen Blabla vorweg. Nochmal in eigener Sache, kleine Werbung. Wir waren eingeladen, in einem Videopodcast dabei zu sein. Zum einen war es ein Podcast für die brancheninterne Zeitung, den Informationsdienst Insight. Das werden wir mal verlinken, auch in den Shownotes. Das könnt ihr euch anschauen. Da hat uns die liebe Eva Ernst interviewt. Liebe Grüße, Eva, hat Spaß gemacht. Und wir waren in einem weiteren Videopodcast. Da kann man uns dann auch sehen. Und zwar der André Kewe hat uns eingeladen. Da gibt es einen Podcast, der heißt Handelsvertreter Heroes. Also auch da große Ehre. Das Insight-Video gibt es schon und die Handelsvertreter Heroes erscheinen am 4.9. Auch dazu entsprechend Link in den Shownotes. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Es kann, sagen wir immer gerne vorweg, Wiederholungen geben. Die Folgen sollen unabhängig voneinander hörbar sein. Das ist wichtig, dass man nicht aufbauend jede Folge hören muss. Man kann die auch durcheinander hören. Für wen machen wir die Folge heute? Für den Endgebrauchenden, Suchenden, sicher aber auch für Monteure interessant, würde ich mal sagen, für die Profis und für die Industrie. Sascha, worüber wollen wir reden?
Wir reden heute mal über die Belastbarkeit, und zwar über die Belastbarkeit so ziemlich aller Teile in der Küche. Also dann reden wir über Schubkästen, über Auszüge, die sogenannten Apothekerschränke, die Eckschranktechniken, aber auch Hängeschränke, Kühlschränke. Wie viel darf ich auch überhaupt auf so einen Küchenschrank drauflegen?
Oh, kleines Moment, drauflegen? Halt.
Drauflegen.
Drauflegen. Auf den Schrank drauflegen?
Auf den Schrank. Also ich rede jetzt von Arbeitsplatte zum Beispiel. Es gibt ja auch viele Heimwerker. Ach so, ich dachte,
du meinst den Hängeschrank. Jetzt waren wir schon nicht durcheinander.
Nein. Es gibt ja auch viele Handwerker. Ich hatte mal so einen Fall, da hatte jemand sich eine 8 cm dicke Zementplatte, Betonplatte selbst gegossen und die draufgelegt. Und wollte dann von mir wissen, ob das statisch so in Ordnung ist. Wir kommen nachher dazu. Ja. Aber das ist natürlich alles nicht ohne.
Ja, genau.
Und eben, du kommst dann noch dazu, wie schnell wird unterschätzt, was so ein Tellerstapel wiegt.
So schaut's nämlich aus. Mhm. Also grundsätzlich eine Sache vorweg, wir müssen uns auch ein bisschen absichern. Wir sprechen über Erfahrungen in dem Markt. Wir recherchieren natürlich gründlich, trotzdem verweisen wir immer, und das predigen wir ja, wie so ein Priester, die Pflege- und Bedienanleitungen der Hersteller sind zu beachten. In diesen Pflege- und Bedienanleitungen sind dann auch die Belastungen gegebenenfalls zu entnehmen. Das muss für euch irgendwo stehen, ganz wichtig. Wir übernehmen keine Garantie, das ist auch keine juristische Beratung und wir haften nicht für Fehler, die beim Gebrauch der Küche entstehen. Natürlich auch nicht für Verletzungen, ist auch klar. So, die Grundlage all dieser Belastungen, die da angegeben werden, Belastungsgrenzen, die da angegeben werden, dafür gibt es eine DIN. Und zwar ist das die DIN, auf der auch die Produktsicherheit fußt. Das ist die DIN IN 14749. Und das ist die Basis für alle Tests, die in der Branche eben durchgeführt werden. Also alle sicherheitstechnischen Anforderungen und Prüfverfahren für alle Arten von Behältnismöbeln für Küchen, für Bäder und den Wohnbereich zum Beispiel. Das, ja, Sascha, mit Dienst und Normen, da kennst du dich noch viel besser aus, ne?
Ja, es gibt natürlich auch noch einige mehr, da kommen wir nachher mal dazu. Die Zahlen nennen wir gar nicht, also die Nummern unbedingt. Aber einfachstes Beispiel, es gibt eine Mindestanforderung für die Nutzlast von Böden. Mhm. Und das müssen alle Küchenhersteller einfach erfüllen, wenn sie in deutschen Raum Küchen verkaufen. Und Mindestanforderung sagt ja schon das Wort. Also wenn wir davon reden, ist es die Mindesthöchstbelastung, um es mal so zu formulieren. Das gibt Küchenhersteller, die ändern ihre Konstruktion und werben dann damit, bei uns können sie so und so viel auf die Böden stellen.
Mhm. Ja.
Aber wie immer, wie du schon richtig gesagt hast, immer schauen, was habt ihr für eine Küche, was steht in der Gebrauchsanleitung, wie darf man das da verteilen?
Genau, das ist im Grunde sogar wichtiger als die Pflege und Reinigung der Küche, weil da geht es wirklich um Sicherheit, ne?
Ja, also es ist bei mir Tagesgeschäft, dass irgendwelche Hängeschränke von der Wand fallen.
Ach du liebe Zeit.
Aber und dann ist die Frage, war der Dübel richtig oder war der Teller falsch?
Ja, ja genau. Aber jetzt kommen wir ja schon dazu. Wir müssen in diesem Podcast von den idealen Voraussetzungen ausgehen. Das heißt, alle Schränke sind auf dem neuesten Stand und erfüllen die einschlägigen Normen. Alle Belastungen sind statisch definiert. Sie sind Folge eines vorsichtigen und angemessenen Ablegens von Gegenständen. Also heißt nicht fallen lassen, werfen oder ähnliches. So entstehen nämlich Reklamationen. Die Belastung muss gleichmäßig auf der Fläche erfolgen. Punktuelle Krafteinwirkungen müssen wesentlich geringer sein. Wesentlich. Und es gibt so ein schönes Beispiel. Das sieht man auch viel im Internet. Da sind ganz schlaue Leute, die nehmen eine Spaghetti-Packung. Und das ist dann eine Folie oder eine Pappe, egal, eine Verpackung. Und dann wird diese Spaghetti-Packung beherzt irgendwo draufgeschlagen. Auf eine Arbeitsplatte. Ich habe auch schon welche gesehen, die haben das auf ein Ceranfeld, auf ein Glaskeramik-Kochfeld draufgeschlagen. Und dann schlägt so die Nudel hinten durch und ist dann geöffnet. Und das ist so der Spaghetti-Trick, so kann man das am besten aufnehmen. Ganz tolle Idee. Kann natürlich dazu führen, dass so ein Kochfeld bricht und dass auch so eine Platte bricht, weil diese punktuelle Belastung ist so nicht vorgesehen.
Ja, und viele Leute haben einfach von dem Massenträgheitsgesetz keine Ahnung. Dazu muss ich auch nicht Physik studiert haben, aber eine Kugel aus einer Pistole ist üblicherweise aus Blei, also sie ist weich, aber sie zerschlägt trotzdem eine Wand aus Stein. Und hier ist es genauso. Und diese Nudel, diese Spaghetti, die wird auch bei einer Arbeitsplatte, wenn das eine kunststoffbeschichtete Arbeitsplatte ist, die Oberfläche zerstören.
Ja. Ja, nee? Die schlägt also das Overlay durch, die schlägt den Schichtstoff durch.
Ja, also das sind irgendwelche Vollpfosten, die sich wichtig tun wollen. Das ist also Unsinn. Ich behandle doch mein Möbelstück vernünftig. Aber das sieht natürlich toll aus und in so einem YouTube-Video, ne? Wir wissen das beide.
Wie viele Nudelliebhaber hast du schon überführt?
Ah, ich glaube, das war tatsächlich erst einer, aber da konnte ich es ganz deutlich sehen. Der hat es nämlich immer auf derselben Stelle gemacht und dann habe ich es mit 10 Packungen Nudeln auf der Stelle daneben reproduziert.
Oh, sehr schön. Das war bestimmt unterhaltsam. Hast du so ein richtiges Paket Nudeln dabei gehabt?
Ja, ab und zu gehört ein bisschen Entertainment zum Beruf.
Sehr schön. Also, und auch ganz wichtig ist natürlich, die Wandbeschaffenheit wird als perfekt vorausgesetzt. Also ein Dübel sitzt perfekt in der Wand und ein Beschlag ist natürlich im Schrank perfekt eingebaut. Und dann gibt es immer so eine Situation, wir sagen immer, der Monteur ist der Letzte in der Kette. Der Letzte, der da die Verantwortung hat, aber da gehen wir später nochmal drauf ein. So, wir legen mal los mit einem Schrank, mit einem Unterschrank. Und in den Unterschränken sind natürlich Schubkästen. Und wir setzen voraus, wir haben eine normale 60er, heute übliche Arbeitsplattentiefe, 60 cm tief. Und da sind entsprechend Schubkasten eingesetzt. So, wie schwer darf denn, oder wie schwer ist in der Regel so ein Schubkasten belastbar? Die Frage ist schon falsch eigentlich.
Ja, es ist richtig, da kommen wir gleich dazu, aber wir machen es uns ein bisschen leicht. Ja. Also ein Standardschienenpaar hat heutzutage eine Nutzlast von 30 bis 40 Kilogramm. Standardschienenpaar. Das heißt aber auch, und die meisten Hersteller unterscheiden da nicht, von einem 30 Zentimeter breiten Schubkasten, das hatten wir ja mal erklärt, Schubkasten ist ja das schmale Ding, bis zu einem 60 Zentimeter breiten Auszug werden dieselben Schienen verwendet.
Ja.
Das heißt also, in diesen 30er Schubkasten kann ich gerne drei Ziegelsteine reintun. Mhm. Da ist egal. Und bei dem 60er, den voll Ziegelsteine stapeln, geht natürlich nicht. Und das Eigengewicht der Technik ist abzuziehen. Da sage ich jetzt mal beim 60er, 5 Kilo werden es sein, inklusive Front, würde ich
jetzt aus dem
Bauch, würde ich aus dem Bauch raus einfach bei so einem abziehen. Die habe ich ja schon so oft in der Hand gehabt. Ich würde jetzt mal sagen 5 Kilo. Mhm. Heißt also 25, 35 Kilo ist die Nutzlast eines 60er Auszuges. Wichtig, und das gilt jetzt mal für alles, was bewegt wird. Das ist ähnlich, wie du es eben gesagt hast. Das ist die statische Last, nicht die dynamische Last. Also wenn ich so ein Ding an der Grenze belaste, dann öffne ich den auch nicht wie so ein Idiot, dass der voll in den Anschlag immer fährt. Mhm. Oder ich knall den auch nicht zu. Das ist dann auch etwas, das die Dämpfung nicht mehr verträgt. Ich nenne das dann immer, der schlägt durch. Mhm. Dann ist die Dämpfung auch nahezu unwirksam. Also ich muss auch wissen als Nutzer, wenn ich so einen Auszug an der Grenze beladen habe, dass ich ihn auch etwas vorsichtiger bewegen muss. Als Tipp: bei maximal 2/3 der Höchstbeladung laufen die Dinger am besten.
Ja. Ist so. Und die laufen auch beladen besser als leer, muss man auch dazu sagen. Also wenn da nichts drin ist, laufen die auch nicht so ideal. Die laufen tatsächlich mit ein bisschen Last schöner rein als
nackig. Ja. Womit wir jetzt dann auch wieder nochmal anreißen können, dieses Thema grifflos. Da ist es ja sowieso so, wenn ich den sonst zudrücken müsste, den Schubkasten oder den Auszug. Wenn der ein bisschen Beladung drin hat, dann funktioniert diese ganze Technik einfach besser, weil ich ja eine Energie brauche, um das wieder vorzuspannen.
Du meinst die Grifflosigkeit mit Federbeschlag?
Ja.
Das muss man ja erwähnen.
Ne? Ja.
Aber
ja,
dazu gibt es eine Folge,
Grifflose genau.
Küchen. Gerne mal anhören, da haben wir das im Detail nochmal erklärt. Ja, dann kommen wir zu Auszügen. Du hast das ja eben kurz angerissen. Der Schubkasten ist das Teil direkt unter der Arbeitsplatte, dieser schmale Kasten, so 13, 14, 15 Zentimeter hoch. Und darunter kommen dann die Auszüge. In den Auszug stellt man Töpfe und Teller. So, du hast ja eben die Belastung schon erwähnt, bis 60 Zentimeter geht man von einer ähnlichen Belastbarkeit aus, wie es eben bei den Schubkästen der Fall ist. Werden diese Auszüge breiter als 60, also 70, 80, 90, 100, 120, sowas in der Richtung, muss natürlich auch das Eigengewicht abgezogen werden, aber da spricht man pro Schienenpaar, das sind Schwerlastschienen, von circa 70 bis 80 Kilogramm, je nach Hersteller.
Achtung, es gibt aber auch Hersteller, die sich im unteren Preisbereich bewegen, die durchgängig nur eine Sorte Auszugschienen verarbeiten. Mhm. Also es heißt nicht, wenn der Auszug 80 Zentimeter breit ist als Beispiel, dass er per se höher belastbar ist. Wieder Hinweis, lesen.
Lesen, Herstellerhinweise beachten.
Was natürlich logisch ist, also für mich logisch, für dich logisch, aber für die Nutzer nochmal als Hinweis. Wenn ihr solche breiten Auszüge habt, speziell so diese 1,20 Meter, da gibt's auch welche mit 100 Kilo zum Beispiel. Tipp, damit dieses Ding gut läuft, natürlich immer gleichmäßig beladen und die schweren Teile immer zur Seite. Also wenn ihr so ein Ding wirklich voll Töpfe oder Schüsseln stellen wollt, wo das Gewicht dann auch stimmt, dann packt es bitte von außen nach innen Gewicht abnehmend sozusagen.
Und nach
hinten. Schweren Sachen, genau, die schweren Sachen nach außen und nach hinten, dann werdet ihr auch merken, wenn ihr das dann vielleicht gegebenenfalls sogar mal umpackt in euren fertigen Küchen, das Ding läuft einfach besser. Wenn ihr den in der Mitte belastet, dann hängt der natürlich ein ganz bisschen durch, lässt sich technisch nicht vermeiden und dann laufen diese Dinger ein bisschen schwer.
Ja, also maßvoll und sinnvoll verteilen das Gewicht, wichtig. Diese Schubkästen und Auszüge können je nach Beladung auch nach vorne etwas herunterkippen. Die neigen sich beim Öffnen.
4%.
Und da gibt es auch so, wie viel Prozent?
4%.
4%, okay. Die Größe wusste ich nicht. Aber da gibt es immer mal wieder so, also nicht so oft zum Glück, einen Anruf. Achtung, der obere Auszug berührt den unteren Auszug. Die Fronten schlagen aneinander. So, das Beispiel, was ich dann so vor Augen habe, ist, der untere Auszug ist mit Tupperware beladen, nur Plastikzeug. Und genau, der obere Auszug mit Gusspfanne, Töpfen und Tongeschirr und Auflaufformen. Und wenn ich dann eben 4% ist Absenkung habe, ist es durchaus realistisch, dass sich diese Fronten berühren. Die Frage, die man sich stellen muss, warum müssen beide Auszüge gleichzeitig auf sein? Macht auch sowieso keinen Sinn.
Keine übliche Nutzung, sage ich dann immer.
Keine übliche Nutzung.
Keine übliche Nutzung. Also der Nutzer kann nicht erwarten, dass das so funktioniert, oder er muss eben die notwendige Sorgfalt auch walten lassen. Mhm. Also wenn ich jetzt schon weiß, dass der obere sich mehr absenkt, weil ich es gerne so einräumen muss, bei mir ist es übrigens in der Küche ähnlich, ich habe unten nur die Topfdeckel drin und oben eben die Töpfe, dann weiß ich das doch, dann öffne ich den oberen nicht weiter als den unteren oder den oberen nur einzeln.
Es kann sogar so weit gehen, dass beim Öffnen die Fronten dann aneinander schlagen und sich natürlich gegenseitig beschädigen.
Ja, klar.
Punkt. Die Reklamation wäre abzulehnen, sag ich jetzt mal so, weil Eigenverschulden.
Ja.
Kommen wir mal zu den Gewichten.
Mal.
Kommen wir mal zu den Gewichten. Ich habe ein bisschen gewogen und ich möchte euch mal motivieren, macht das auch mal zu Hause. Das ist ganz interessant. Ich habe Suppenteller gewogen. Ich sage jetzt mal einen Hersteller dazu, das ist so ein Gastrogeschirr von Vega. Das ist ein bisschen schwerer vielleicht, kann sein. Das haben wir auch schon 14 Jahre im Gebrauch, haben wir gekauft, als unsere Tochter auf die Welt kam. Und da sind wir davon ausgegangen, dass es ein bisschen ruppiger wird.
So. Ja, und in Wirklichkeit ist der Papa, dass der ruppig ist.
Und in Wirklichkeit sind es beide Frauen gewesen. Nein, das ist Quatsch. meine Frau wird mich jetzt schlagen dafür, zurecht.
Aber die hört den Podcast ja nicht.
Hört den sowieso. Doch, letztens habe ich es erwischt, hat sie gehört. Ich kam nach Hause, lief der Podcast.
Oh, die wollte wissen, ob wir über sie reden.
Ich weiß aber auch noch nicht, ob sie beim Geschirrspüler angekommen ist, weil das habe ich ja immer unterstellt, dass sie die Folge eben noch nicht gehört. So. Also, wie schwer ist ein Suppenteller? Ein Suppenteller wiegt, sage und schreibe, 768 Gramm. Und 12 Suppenteller, das habe ich jetzt mal vorausgesetzt, dass man nicht nur 6 Teller hat, 12 Teller wiegen 9,2 Kilogramm. Heidewitzka, Herr Kapitän. So, ein großer Teller wiegt 937 Gramm, dann kommen wir schnell auf 11 Kilo. Jetzt gehen wir mal ein bisschen zackiger weiter, so eine Bowlschale. Eine Müsli-Schale, sowas in der Richtung. 6 Kilo, 12 Stück. Ein kleiner Kuchenteller, 12 Stück, 4,7 Kilo. Und dann habe ich so eine Le Creuset-Müsli-Schale. Ich glaube, du hast die auch. 12 Stück wiegen 4 Kilo. Das sind dann in Summe, nur mal diese Teile da oben, 35,1 Kilogramm.
Oh.
Ich meine, das kriegst du von der Fläche sowieso nicht in einen 60er Auszug rein. Da musst du einen breiteren Auszug haben. Aber der ist dann auch schnell im Grenzbereich.
Ja, liebe Hörer, behaltet das mal im Hinterkopf, wenn wir zu den Hängeschränken kommen.
Mhm. Was man da dann entsprechend im Vergleich zuladen darf, ne?
Genau.
Besteck, genau die gleiche Geschichte. 5 Teile habe ich mal so genommen. So normale Standardbesteck, Kuchengabel, kleiner Löffel, großer Löffel, Messer, Gabel. Wiegt 241 Gramm, 12 Stück sind 2,9 Kilogramm. Ja. Es gibt Synchronschienen, Synchronisationshilfen für Auszüge. Die sind normalerweise, wenn die Auszüge leicht beladen sind, gar nicht erforderlich. Ich habe mal einen Fall gehabt, das war irgendwo in Lehrte da oben, wo du jetzt warst in der Region rund um Hannover. Da war ich eingeladen. Liebe Grüße an Petra, die kann sich vielleicht dran erinnern. War ich eingeladen zu einer Reklamationsbesichtigung. Der Auszug war 120 cm breit, 71 cm tief, also höchste Dimension, Katastrophe, eigentlich schon schwierig. Und der war beladen und die Dame des Hauses hatte das gesamte Geschirr, was normalerweise sich in diesem Auszug hätte befinden sollen, oben auf der Arbeitsplatte schön hindrapiert und auf jedem Tellerstapel lag ein Zettel mit dem Einzelgewicht des Tellers und mit dem Gesamtgewicht des Stapels.
Wirklich das geil ist ja eine Vorbereitung.
Die hätten wir doch für den Podcast heute gebraucht. Geil vorbereitet. Und es waren sage und schreibe in diesem Fall circa 45 Kilogramm Inhalt.
Das ist ja okay.
Aber ein 120er Auszug, 71 tief, der ist schon an sich schwer. Fakt war, vielleicht war es auch unglücklich beladen, bestimmt unglücklich beladen, dieser Auszug schaukelte sich auf dem langen Laufweg der Schienen.
Ja. Ja.
Und dieses Aufschaukeln entsteht, es ist einfach der Laufkultur des Systems geschuldet, entsteht eben dadurch, dass die Schienen nicht synchron reinlaufen. Ich vergleiche das immer mit so einem Geländewagen. Damit der aus dem Matsch kommt, muss der links und rechts, ich sag mal, gleich durchdrehen, wie auch immer. Und das kann man mit synchronen Schienen eben erreichen. Das sind so
Differentialsperre heißt das.
Differentialsperre beim Auto, genau. Und diese Differentialsperre bei der Küche kann man einbauen. Das ist eine Metallstange, die verbindet dann links und rechts nicht die Laufschienen miteinander, sondern da gibt es ein kleines Zahnrad, eine Zahnradleiste, die wird am Korpus befestigt und darauf läuft dann die kleine Metallschiene, diese Stange mit einem Kunststoffzahnrädchen.
Mit so ein ganz bisschen Geklacker ab und an.
Ja.
Also diese Dinger haben ein anderes Laufgeräusch gegebenenfalls, also da auch nicht wundern. Man muss einfach mal davon ausgehen, dass so ein 1,20 Meter Auszug, ich sage immer, wenn es damit Probleme gibt, das Ding ist grundsätzlich beidhändig zu benutzen. Wenn ich ihn öffne oder ich fasse ihn wirklich genau in der Mitte an, also was diese Dinger gar nicht vertragen, gehört ja auch zum Thema Belastbarkeit, ist das, wird ab und zu ja mal ausgeliefert, sogar habe ich auch schon gesehen, da sind da zwei Griffe dran.
Mhm.
Kennst du auch.
Doof.
Da wird an einem Griff versucht, diesen Schrank zu öffnen. Das kann nicht funktionieren. Das funktioniert nicht mal mit der Synchronmechanik.
Der verkantet so weit, dass der im geschlossenen Zustand sogar an den Nachbarschubkasten schlagen kann, wenn man sich ungeschickt anstellt.
Ja. Du warst jetzt etwas mit der Technik ja gleich vorausgeprescht. Wenn wir bei Unterschränken sind, müssen wir natürlich aber auch mal sagen, dass es Unterschränke mit Einlegeböden gibt.
Selbstverständlich. Und, wie sieht es da aus?
Da ist es ganz einfach, da gibt es eine DIN, die ist die Mindestanforderung für Einbauküchen. Und die sagt, die Einlegeböden müssen eine Mindestbelastbarkeit von 50 Kilogramm pro Quadratmeter haben. Das heißt, das könnt ihr Nutzer alle selbst ausrechnen. Einmal den Zollstock nehmen, Länge mal Breite. Ich habe es in meiner Küche hier schnell mal getan.
Mhm.
Na, ich bin ehrlich, ich wusste es aus dem Kopf. Meine Einlegeböden in einem 60er Unterschrank sind 56,6 mal 48,5 cm, sind 0,27 Quadratmeter, sind 13,5 Kilo. Also zwei von deinen Tellerstapeln, heißt, der Boden ist schon überladen.
Mhm.
Diese Böden werden bei Tests, das gilt jetzt für alle Böden, das kann ich jetzt so ein bisschen vorwegnehmen, immer doppelt mit der Last belastet und erst darüber hinaus dürfen sie sozusagen brechen oder herabfallen. Also wenn ihr die Böden mal kurz überladen habt, dann passiert nur eins, dann biegen diese Dinger sich durch.
Mhm.
Und das dürfen sie um 1% ihrer Breite. Also ein 60er Boden darf 6 mm sich durchbiegen. Und das ist das, was viele Nutzer einfach hässlich finden.
Mhm.
Daher der Tipp, einfach nicht zu stark beladen, dann biegen die Dinger sich auch nicht so durch. Und natürlich ähnlich wie dein Tipp war, ein bisschen mehr seitlich beladen, ein bisschen weiter nach hinten beladen, ein bisschen trägt die Rückwand, zumindest bei Unterböden ja auch. Das wäre jetzt so der kleine Hinweis noch mal von mir. Es gibt ja nach wie vor Einlegeböden.
Auch die.
Hm.
Also jetzt haben wir über den Unterschrank gesprochen. Wir kommen dann später nochmal zu den Hängeschränken. Das ist nochmal eine andere Situation, weil da natürlich noch ein Beschlag in der Wand ist, der etwas halten sollte. So, wir haben dann mal so ein paar Schränke aufgeführt. Ja, den typischen Apothekerauszug. Also dieser 30 oder 40 Zentimeter breite Hochschrank zum Beispiel. Gibt es auch im Unterschrankbereich, aber so klassisch ist eben dieser Hochschrank. Der darf beladen werden, je Tablar, mit 18 Kilo, circa 18 Kilo. Und oft sind 4 oder 5 von diesen Böden enthalten. 5 Böden heißt im Grunde genommen 90 Kilogramm Gesamtbelastung. Erfahrungsgemäß werden die Dinger aber sehr gerne überladen. Hat zur Folge, wenn ich den öffne, heute haben die oftmals schon eine Soft-Öffnung, also dass sie nach außen hin in einen Dämpfer reinlaufen.
Ja.
Früher sind die oft durchgeschlagen und dann sind die auch aus dem Korpus einfach ausgerissen. Das hat nicht lange gedauert, weil sie einfach gnadenlos überladen werden.
Ja.
Achtet bitte drauf.
Und bei denen ist es auch wieder so, liebe Nutzer, ihr müsst es ja auch bewegen. Also das Ding ist toll für trockene Vorräte, aber da müssen ja auch nicht zwingend die 5 Kilogramm Reisvorrat rein, sondern es reicht ja auch das geöffnete Reispaket, das eine. Also ich finde das viel angenehmer, ich benutze meinen relativ viel, aber ich finde das toll, wenn der nicht so schwer beladen ist, weil ich den dann auch so mit 2 Fingern mal öffnen kann. Also einfach auch vielleicht mal überlegen, ja, der Name Vorratsschrank ist vielleicht dafür auch gar nicht so geeignet, sondern das soll ja ein Schrank sein zum Kochen, dass ich alles, was ich so brauche, schnell zur Hand habe. Und mein Tipp ist immer, beladet die Dinger nicht über.
Nee.
Und Cornflakes-Packung und Soßenbinder passt natürlich super für diese Schränke.
So, total. Und die schweren Sachen nach unten stellen, wichtig.
Ja.
Und auch Tipp an den Handel, nicht unbegrenzt Böden ergänzen. Also pass auf, lieber Kunde, wir können da noch 3 Böden zusätzlich reinhängen. Führt natürlich dazu, dass auch noch mehr eingeladen wird. Ja,
ja klar. Ja,
es gibt Maximalbelastungen auch für diesen gesamten Beschlag natürlich.
Also da bitte immer lesen, also die Dinger gibt es von 80 Kilo bis, ich glaube, sogar weit über 100. Also da gibt es auch sehr, sehr viele unterschiedliche Beschläge, die auf den ersten Blick gleich aussehen. Also wenn euer Nachbar jetzt so ein Ding hat und sagt, ach, das ist hier eine Küche XY Premium-Ausstattung und man hat mir gesagt, ich darf hier 120 Kilo reinstellen, dann heißt das nicht, dass ihr das bei euch dürft. Also bitte, wie schon erwähnt, immer nochmal reinschauen.
Der klassische Halbkreisdrehboden im Eckunterschrank, dieser einschenklige Eckunterschrank.
Der sogenannte Halbmond.
So ein Halbmond, genau. Man muss ehrlicherweise sagen, seitdem es den Le Mans-Schrank gibt, der ist so in der Branche bekannt, kommen wir gleich dazu, wird dieser Schrank viel, viel weniger verkauft. Der ist günstiger, also im ganz unteren Preissegment findet er bestimmt noch statt. Der ist folgendermaßen belastbar und da gibt es einen Irrglauben im Markt. Es gibt diesen in 2 Ausführungen, einmal mit Kunststoffböden und einmal mit Holzböden und einer Metallreling. Sascha, da ist ja wahrscheinlich der Holzboden mit Metallreling viel schwerer belastbar, also kostet ja auch mehr Geld.
Also sagen wir mal was anderes, nach DIN müssen die Dinger belastbar sein mit 20 Kilogramm je Boden. Wenn also jetzt ein Küchenhersteller etwas anderes ausliefert, dann erfüllt er nicht die Normvorgabe für deutsche Küchen. Ergo, worauf wolltest du hinaus?
Ja, mir geht es darum, dass du natürlich auch wieder ein Eigengewicht. Ein Eigengewicht hast. Also dieses Tablar belastbar, ja. Es geht da um dieses Achsrohr, um die Belastbarkeit der Technik im Schrank. Die muss das Gewicht aushalten.
Genau.
Aber, oh, du holst jetzt ein Buch raus?
Ich hole jetzt mein Normbuch raus, weil ich mir da tatsächlich nicht ganz sicher bin.
Ja, dann bin ich gespannt. Ich erzähle ein bisschen weiter.
Erzähl mal
also
weiter.
Also der Kunststoffboden ist tatsächlich bis 20 Kilo belastbar und der Holzboden mit Metallreling ist mit 15 Kilogramm je Drehboden belastbar. Obwohl er natürlich viel stabiler aussieht, ne? Ich erzähle mal ein bisschen weiter, Sascha, und du guckst nach. So, kommen wir zu dem Le Mans-Schrank. Das ist auch ein einschenkliger Eckunterschrank und der ist so von der Form so ein bisschen eierig. Der nutzt einfach den Innenraum des Schrankes viel besser aus. Dieser Schrank ist tatsächlich mit 25 Kilogramm pro Tablar belastbar. Also schon, ich sag mal, eine bessere Aussage als eben bei dem Halbkreis-Eckunterschrank. Jetzt kommt das große Aber. Es geht wieder darum, das Gewicht muss maßvoll verteilt sein, sinnvoll verteilt sein. Eine KitchenAid Küchenmaschine wiegt circa 10 bis 12 Kilogramm. Und wenn ich die natürlich punktuell irgendwo hinstelle auf so ein Tablar, dann kann dieses eben beschädigt werden. Das ist keine sinnvolle Verteilung. Diese Küchenmaschinen in dieser Gewichtsklasse haben im Unterschrank auf so einem Tablar nichts verloren. Ja. Sascha, hast du was gefunden?
Ja. Ich hatte da tatsächlich was überlesen. Man hat ja nicht alles im Kopf. Die Prüflast beträgt maximal 20 Kilo pro Boden. Das heißt also wieder, was der Hersteller angibt. Mhm. Da muss ich dir ja jetzt echt recht geben.
Siehst du? Kommt ja auch mal selten vor. Ne?
Ja, genau.
Dann haben wir noch einen leicht angestaubten Schrank rausgekramt. Machen wir ganz kurz. Dieser Magic Corner Schrank, den kannte man früher. Er hatte so Drahtböden.
Und der fuhr so eckig aus sozusagen.
Genau.
Auf so einer Schiene, ja.
Genau. Und dann fuhr von hinten was nach vorne und von drinnen was nach draußen. Es war wirklich ein bisschen wie Magic, kann man schon sagen. Die vorderen Körbe, die herausfahren, sind mit jeweils 7 Kilo belastbar und die hinteren Körbe sind belastbar mit 9 Kilo. Ganz einfach. Dann gibt es in vielen Küchen diese 15 Zentimeter breiten Flaschenschränke.
Ja.
Wie schwer sind die denn belastbar?
Ja, üblicherweise so bis 6 Kilogramm. Also ich sag mal, die jetzt wirklich zu überlasten.
Das fällt schwer.
Weil breite Flaschen passen fast nicht rein. Da stehen ein paar Ölflaschen und ein bisschen Dings. Also das ist schon okay. Also die sind also auch echt stabil, diese Dinger.
Ja. So, das 360 Grad Eckrondell. Also dieser typische klassische Eckschrank. Dieser Karussellschrank.
Das Runde im Eckigen.
Das Runde im Eckigen, genau so. Genau die gleiche Geschichte. Die gibt es mit Metallreling und Holzböden und den gibt es eben mit einer Kunststoffschale, mit 2 Kunststofftablaren. Das ist genau die gleiche Geschichte. Das Eigengewicht des Tablars wird wieder abgezogen. Belastbarkeit der Kunststoffböden je 25 Kilo und die Belastbarkeit Holzboden mit Metallreling jeweils 20 Kilo. Achtung, maßvoll verteilen.
Genau, exakt.
Hängeschränke. Tata. Sascha, tata. Soll ich mich zurücklehnen? Willst du ein bisschen referieren?
Ach, es ist doch wieder das Gleiche. Also wir hatten auf jeden Fall ja schon drüber gesprochen oder ich hatte es ja schon gesagt. Wir sind wieder bei den 50 Kilo pro Quadratmeter.
Ja.
Da habe ich jetzt mal gemessen, bei einem 60 Zentimeter breiten Hängeschrank, passt zufällig genau, meiner hat eine Fläche von 0,16 Quadratmeter. Mhm. Das heißt 8 Kilogramm pro Boden. Mhm. Schräger bis zur maximalen Belastung. Mhm. Also ich habe so jemanden, mit dem mache ich den Podcast zusammen, der sagt immer, man darf oben nichts auf Schränke stellen. Natürlich darf man was auf Schränke stellen, aber es darf die maximale Belastbarkeit des Schrankes natürlich nie überschreiten. Also ich benutze ja zum Beispiel Küchenschränke so bei mir in der Garage und da liegen ein paar Wolldecken oben drauf. Ja, meine Güte, lass es doch drauf liegen. Tut dem Schrank nicht weh, wenn ich seine maximale Belastbarkeit, also ein Schrank ist schon so konstruiert, dass der obere Boden genauso belastbar ist wie der untere Boden. Ich dürfte sogar ein paar Teller draufstellen.
Ja, aber jetzt frage ich mal den Gutachter und Physiker. Ich unterstelle mal, dass du physisch natürlich auch in der Physik dich ein bisschen auskennst.
Also physisch und Physik wäre schon was anderes, aber das macht nichts.
Ja, so. Physikisch. So, pass auf.
Physikisch.
Wenn du oben das gleiche Gewicht auflädst, was du sonst im Schrank verteilen würdest, hast du eine andere Hebelwirkung nach vorne von der Wand weg vom Beschlag, als wenn der unten zieht.
Vernachlässigbar. Weil ich fast nur eine Scherwirkung habe. Das Gewicht. Also die Schwerkraft geht ja immer senkrecht nach unten. Und bei der Tiefe eines Hängeschranks, maximal 35 Zentimeter üblicher Hängeschrank, ist da tatsächlich kein Unterschied, ob du das oben auf den Schrank stellst, das gesamte Gewicht in den Schrank dafür nichts, oder ob du das in den unteren Boden machst, weil du würdest von unten im Prinzip eine höhere Scherwirkung sogar erzeugen. Also eine Ausrisswirkung, also sozusagen den Druck weg von der Wand. Echt kein Unterschied. Es ist echt kein Unterschied. Also Natürlich muss ich ab und an mal bei Terminen sagen, Leute, das ist keine sachgerechte Nutzung, wenn ihr hier das Gleiche, was im Schrank steht, nochmal auf die Schränke. Ich sag mal so als Beispiel, ab und zu werden ja auch haushaltsübliche Küchen so mal ein bisschen gastronomisch oder in Vereinsheimen genutzt oder so. Und dann habe ich schon die Fälle gehabt, dann hat man oben auf die Hängeschränke diese großen roten Fleischkisten draufgestellt,
ja,
die ja schon mal, ich muss gerade überlegen, so 45 Zentimeter breit oder so sind. Die wurden da quer draufgestellt, voll unter Tassen und Kaffeetassen. Und dann waren die Hängeschränke schon völlig überladen. Das ist natürlich dann keine sachgerechte Benutzung mehr, weil der Schrank per se überladen ist.
Okay. Also was stellt man so in den Schrank rein? Die Tellergewichte haben wir vorhin schon mal gerechnet. Wir haben nochmal so eine Tasse rausgesucht. So eine Tasse sind auch, wenn man 12 Tassen hat, ist man auch schnell bei 4 Kilo. Und wenn man Gläser hat, dann hat man auch bei 12 Gläsern schnell 5 Kilo zusammen. Also auch da eben beachten, was stelle ich in den Schrank rein? Das Gesamtgewicht des Schrankes ist nicht zu überschreiten. Das ist wichtig.
Absolut.
Du hast eben gesagt, so ein Schrank darf 1%, nicht der ganze Schrank, aber der Boden darf 1% der Breite durchhängen.
Ja.
Jetzt hast du gesagt, ein 60 Zentimeter Schrank, grobe Fahrtrichtung, vernachlässigen wir mal die Außenseiten, 6 Millimeter.
Na, wir nehmen mal lieber so einen hässlichen meterbreiten Schrank.
Nee, bewusst, nein, ich sag jetzt bewusst
den 60er. Du willst den 60er nehmen.
So,
ah, den 60er. Okay, ja. Ja.
So, der hängt 6 Millimeter durch.
Mhm.
Und jetzt kommen wir zu dem 100 Zentimeter Schrank. Der hängt ja bis 1 Zentimeter durch, fast.
Ja, und das ist dann auch richtig hässlich.
So, und jetzt gehen wir nochmal weiter, jetzt sprechen wir über Belastung, dann ist es doch vielleicht sinnvoller, so ein 100 Zentimeter Schrank mit 2 Türen, hat ja nur 2 Aufhängeschienen, dann würde ich doch empfehlen, lieber 2 50er Schränke zu nehmen, dann ist doch das Gewicht viel besser verteilbar.
Ja, aber die Sparfüchse unter Küchenplanern oder Küchenkäufern, die erkennen natürlich, dass ich 60 Euro spare oder so ähnlich. Weil es ist ja wirklich nur der Mehrpreis von 2 Korpusseiten mathematisch gesehen. Die beiden Fronten sind bezahlt. Da wird wirklich sehr häufig am falschen Ende gespart. Und diese Schränke haben ja auch einen Mittelpfosten. Also es heißt ja nicht, dass dir jetzt jemand sagt, ich finde das aber toll, ich könnte da irgendwelche langen Teile reinlegen oder so, die musst du da ja immer dahinter fummeln.
Die haben manchmal einen Mittelpfosten, wenn du Pech hast, stehen dann die Böden um den Mittelpfosten auch noch nach hinten rein, das heißt der Stauraum geht auch noch
verloren.
Ja, die
sind weniger tief, genau, die sind weniger tief, konstruieren auch einige so, ja, ja, vollkommen klar. Also grundsätzlich nicht zu empfehlen, natürlich verliert man etwas Platz, aber wie du sagst, man hat immer einen doppelten Aufhängebeschlag, 2 40er Schränke haben die doppelte Nutzlast eines 80er Schranks bei gleicher Breite.
Ja.
Und dann kann ich auch wirklich mal ein paar Teller reintun, wenn ich es möchte. Ich bin Fan davon, Teller unten in Auszüge zu stellen, weil ich einfach die lieber von oben herausnehme und man natürlich auch mit der unglasierten Seite nicht immer unten drauf schleift, weil das beschädigt den Schrank ja auch irgendwann, wenn ich Steinzeuggeschirr immer verwende.
Also um das noch, du greifst von oben in den Auszug.
Genau.
Du hast gerade gesagt, wenn ich es von oben herausnehme, das hätte jetzt wieder...
Ja, von oben aus dem Hängeschrank herausnehmen, meine ich. Ne? Dann zieht man ja auch gelegentlich mal, wenn man nicht so groß ist.
Ja, ja, ja.
Ja.
So ein schöner Montagefehler kommt immer wieder vor. Hängeschränke auf einen Fliesenspiegel gesetzt oder Hängeschränke auf eine Nischenrückwand gesetzt. Das heißt, also von der Idee, um den Hängebeschlag zu entlasten.
Das Problem ist, dann ist sehr häufig der Beschlag nicht vollständig eingehängt. Das ist nämlich dann schwierig. Also grundsätzlich ist es fehlerhaft. Ein Hängeschrank hängt an seinem Beschlag, der ist dafür ausgelegt für die von uns beschriebene Maximalbelastung. Ganz klar. Und wenn er da aufliegt unten irgendwo, dann ist es ganz klar eine fehlerhafte Montage.
Genau.
Punkt. Liebe Monteure, lasst es. Wenn der böse Sascha kommt, das erste, was der macht, der nimmt ein Blatt Papier, wenn eine Nischenverkleidung drunter ist, und schaut mal, ob man das Blatt Papier durchstecken kann. Und wenn man das nicht durchstecken kann, dann sind die Schränke nicht richtig montiert, die Hängeschränke.
Ja, wenn man das jetzt technisch formulieren sollte, aus einer Zuglast nach unten wird eine Scherkraft nach vorne, weil sich die Hebel ja verschieben, ne?
Sehr gut formuliert.
Ja, siehst du. Vielleicht sollte ich deinen Job irgendwann mal machen.
Ja, Mensch.
Bist du arbeitslos?
Versuch's, ja.
Bist du arbeitslos, ja. Also das ist wirklich wichtig, setzt die Hängeschränke nicht irgendwo auf, die müssen mit dem Gewicht am Beschlag hängen. Wo sind wir denn noch hier? Ich habe hier noch, jetzt kommt, glaube ich, der Bereich für die Klugscheißerglocke, Sascha.
Ja, können wir machen. Also, oder? Hau rein, Sophia.
Sophia, hau das Glöckchen.
Also, Standard, also bei mir und meinen Kollegen ist natürlich, da fallen mal Hängeschränke von der Wand.
Ja.
Und da ist dann einfach durch uns festzustellen, für uns ist natürlich auch immer schwierig, wenn wir alte Bilder kriegen, aber dann, wenn es ein Gerichtsfall ist, sagt der Richter dann ab und zu, ja, ich habe dem Nutzer das geglaubt, das war nur drin. Oder eben, das war drin, dann versuche ich das nachzuvollziehen, wie viel Belastung da war. Aber dann geht es auch los, wie war der Schrank in der Wand befestigt. Und ich fahre jetzt morgen wieder los und mache ein 2-Tages-Monteurseminar. Und da ist natürlich auch einer der Schwerpunkte Dübeltechnik. Einfach mal zu wissen, wie viel trägt ein Dübel in welcher Wand? Und wie viel wiegt dann der Hängeschrank und so weiter? Da machen wir so 2-3 Stunden dann damit. Das ist natürlich ein essentielles Wissen. Und es gibt auch einfach Montagesituationen. Ich muss natürlich auch die Wandbeschaffenheit kennen und auch eben wissen, ist der werkseitig gelieferte Dübel? Viele glauben ja, auch der Küchenhersteller ist verantwortlich, der liefert mir die Dübel und die Schrauben mit.
Am Arsch.
Nö. Ja, genau. Am Arsch. Das ist eine Möglichkeit der Montage, aber der Monteur hat zu überprüfen, ob das geeignete Befestigungsmittel ist. Ich habe es mal gehabt, das gab nach dem Krieg, das war nicht mal Gasbeton. Mhm. Ich nenne das immer Bimsstein. Ob die Formulierung richtig ist, weiß ich nicht. Mhm. Also es könnte ein Eichhörnchen oder ein Biber locker ein Loch in die Wand fressen. So weich ist dieses Zeug. Mhm. Und da kann ich mit normalen Dübeln nichts anrichten. Mhm. Und dann muss ich nachvollziehen, wie dick ist diese Wand? Ist sie dann grundsätzlich tragfähig? Wenn ich das nicht kann, dann muss ich mir eben Hilfe holen. Aber da muss man dann eben mit diesen, als Beispiel mit diesen Reaktionsdübeln, das ist so ein zweikomponentiges Kunstharz, das wird reingespritzt und dann drücke ich da, wie auch immer geartet, eine andere Befestigung. Das kann auch nur eine Gewindestange sein oder was weiß ich, drücke ich da rein, muss noch einen halben Tag oder ein paar Stunden warten, bis es voll belastbar ist. Mhm. Aber dann funktioniert es. Also grundsätzlich ist es aber tatsächlich so, dass diese Scherkräfte sehr häufig ausreichen. Problem ist, wenn der Schrank in irgendeiner Art und Weise mal einen leichten Druck nach vorn hat und der lockert sich dann, dann fällt er auch von der Wand.
Ich hab mal
also der Monteur ist immer der Letzte, wie du gesagt hast.
Ja, der Monteur ist der Letzte in der Kette, ne? Und der wird dann auch im Zweifelsfall vom Richter gefragt, Achtung, was war da vor Ort die Situation, ne? Ich habe mal in München einen Fall gehabt, da wurde eine Küche montiert, Altbau, Schwabinger Ecke. Und dann hat der Monteur fröhlich angefangen zu bohren und dann war das ein roter Stein, das war alles flott, alles gut. Und nach ganz kurzer Zeit kam Sand aus der Wand. Da rieselte Sand raus, weil die Häuser aus Schallschutzgründen, warum auch immer, mit Sand getrennt waren. Und dann musste er auch entsprechend Injektionsmörtel einbringen, um überhaupt diesen Dübel da festzukriegen. Ne? Also der Monteur ist am Ende dafür zuständig, ob das hält oder nicht. Und deswegen ist es ganz wichtig, arbeitet bitte mit Profis. Ein guter Monteur weiß das, wie damit umzugehen ist. Wenn so ein Schrank von der Wand kommt, da kann man sich übel bei verletzen.
Ja, und es ist auch meistens ja so, nicht nur, dass der Schrank von der Wand kommt, sondern üblicherweise ist ja eine Küche drunter. Also ich habe das schon gehabt, da fiel der mit der Flachschirmhaube aufs Kochfeld, noch die Ecke der Arbeitsplatte. Also da war dann schnell mal so ein 3000
Euro Schaden. Der Backofen gegenüber auch gleich ein Loch.
Ja, wie auch immer, was auch nicht zu unterschätzen ist, wenn wir da nochmal sind bei Belastungen. Auch wenn mal selbst montiert wird, so ein Apothekerschrank, der muss immer an der Wand festgedübelt werden. Absolut. Teilweise mit 2 Winkeln, die liegen dann auch dabei normalerweise. Mhm. Wenn so eine Hochschrankzeile nach vorn fällt, da liegst du dann drunter.
Mhm. Absolut.
Ja, auch nicht angenehm. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Auch nicht angenehm. Was haben wir noch? Ein bisschen kleinen Sachen, klar haben wir noch. So ein bisschen Steckborde, würde ich sagen.
So der Klassiker. Die
sind auch sehr beliebt.
Der Klassiker. Ja. Ich sage jetzt mal, um Geld zu sparen auf der einen Seite, weil man vielleicht nicht noch einen Schrank kaufen möchte, das kommt vor. Aber auch aus Design- und Kreativitätsgründen, um die Kochbuchsammlung herzuzeigen, kann man auch Steckborde verbauen. Das sind dann üblicherweise 2,5 Zentimeter starke Regalböden. Und diese Regalböden sind mit einem Spezialsteckbeschlag, nenne ich es jetzt mal, an der Wand befestigt.
Yep.
So, und diese Böden sind folgendermaßen ausgelegt. Man hat ein Gewicht von 25 Kilogramm pro Quadratmeter Belastbarkeit. Das ist erstmal ein pauschaler Wert, der steht so da. Und dann gibt es diese Böden in verschiedenen Tiefen. In 16 Zentimeter, 24, 37, sowas grobe Richtung, plus minus, je nach Hersteller. Und dann habe ich natürlich auch entsprechende Hebelkräfte. Also wenn ich den Boden weiter vorne schwer belade, kommt er eher mal runter, als wenn ich den hinten an der Wand schwer belade, ist klar.
Ne, bei 37 kriege ich ja schon Thermomix draufgestellt.
Da kriegst du schon Thermomix. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Also wir haben es mal ausgerechnet. 100 Zentimeter breit, 24 Zentimeter tief, da darf man ungefähr 6 Kilo aufstellen. Bei 100 Zentimeter Breite und 37 Zentimeter Tiefe sind das circa 9 Kilo. Fakt ist aber, keine Wand ist so richtig perfekt, kein Putz ist so richtig perfekt. Ich habe bei diesem System sofort Zugkräfte am Dübel. Ja, wenn das Ding nämlich nach unten kippt, sitzt der unten auf der Wand auf und erzeugt einen entsprechenden Zug. Diese blöden Böden rutschen auch gerne von diesem Dorn runter, von diesem Schlag.
Also jetzt mal, also aus Monteursicht, Steckböden sind einfach Kacke. Und zwar aus vielerlei Hinsicht. Klar, in der Ausstellung sieht das toll aus, da habe ich eine glatte Spanplattenwand und alles ist gut. Wie du sagst, eine Wand hat auch eine ganz leichte Toleranz mal, dann ist es unwahrscheinlich schwer. Die haben so eine kleine Madenschrauben, mit denen ich das so ein bisschen ausjustieren kann, sobald Gewicht drauf kommt. Also eigentlich müssten die im unbeladenen Zustand immer so ein bisschen nach oben zeigen, damit sie im leicht beladenen Zustand eben sind. Das ist schon physikalische Meisterleistung, das hinzukriegen. Dann geht es noch drum, da von hinten sind diese Beschläge ja eingefräst. Also da ist nicht nur ein Loch, sondern auch so eine ovale Öffnung so von 2x10 cm oder so, je nachdem wie dieser Beschlag jetzt ist, da gibt's unterschiedliche. Da ist dann rohe Spanplatte. Also wenn jetzt der Nutzer dieser Küche gerne mal ein bisschen feucht wischt, habe ich da auch schon genügend Quellschäden gehabt. Teilweise ist auch nur eine dünne Kante drauf. Meine Empfehlung für solche Böden sind immer Klemmträger.
Diese Krokodilklemmen, ne?
Ja, genau. Weil Kaiman, da war, heißt die eine Sorte, ne? Deswegen kamst du, glaube ich, drauf. Ja, Kaiman heißt ein Hersteller oder eine Variante davon. Also das ist einfach viel besser. Ich kann ein bisschen justieren. Man muss natürlich dann bei der Planung darauf achten, dass ich einen Boden bestelle, der vierseitig bekantet ist. Aber ich habe auch so einen Fingerbreit Luft zur Wand. Ich kann da mal anständig Staub drauf wischen. Und die Dinger sind dann um ein erhebliches höher belastbar. Also selbst wenn jemand sagt, er möchte einen Boden in der und der Tiefe haben oder soll eine Mikrowelle draufstellen, gibt es dafür geeignete Halter.
Ja.
Also damit kann man es machen und ich kann nur die Planer bitten, hört mit diesen Steckböden auf. Die Monteure hassen euch.
Die hassen euch.
Weil die sind die, denen immer erzählt wird, sie haben es schief montiert. Nein, das Ding ist einfach Kacke.
Ja. Also nochmal, der Untergrund muss für diesen Beschlag perfekt sein. Also besser ist es wahrscheinlich sogar, den auf einer Nischenrückwand 16 mm zu verschrauben und dann an die Wand zu bringen, wie auch immer. Oder mindestens seitlich irgendwie noch halt verschaffen. Das heißt, verschrauben im Korpus oder an der Wand nochmal zusätzlich verschrauben. Die Dinger sind einfach anfällig. Also es ist nicht der Hit, ne? Ja, lieber Sascha.
So ein wichtiges haben wir noch. Ich habe doch eben so ein bisschen angefangen.
Ganz am Anfang,
mit
ne?
Mit dieser Betonarbeitsplatte. Mhm. Lass mich noch zwei Sätze dazu sagen. Bitte. Ich versuche auch mich zu beeilen. Also, ein Unterschrank, egal welcher Breite, hat üblicherweise so eine Traglast von 200, 250 Kilogramm. Und das verteilt sich ja über die Seiten des Schrankes. Und wenn ich dann nämlich ausrechne, ich habe so und so viele Schränke, dann könnte ich statisch gesehen wahrscheinlich sogar diese Betonplatte, Beton wiegt ja fast 3 Tonnen den Kubikmeter, da wahrscheinlich sogar drauflegen. Ganz wichtig ist, liebe Heimwerker, aber auch liebe Küchenplaner. Nehmen wir mal so ein übles Beispiel. Zu euch kommt ins Studio ein Aquarianer. Ja, ich habe ein Aquarium, 1,20 Meter mal 70. Dafür möchte ich einen schicken Küchenunterschrank haben. Das soll der ja stehen. Ich montiere es mir selbst. lehnt so etwas bitte ab.
Ja.
Und zwar auch aus dem Grund, selbst wenn die maximale Tragkraft da ist, besitzen diese Schränke nicht die Stabilität, die Scherkräfte aufzunehmen. Das heißt also, wenn jemand mal seitlich am Schrank drückt und dieses Ding kommt ins Schwingen.
Das Wasser,
dann
kommt in Bewegung.
Ja, das Wasser, alles in Bewegung. Dann fällt dieses Ding wie ein Kartenhaus zusammen.
Ja. Es muss eine Metallkonstruktion sein im Inneren, die eben dieses ganze Konstrukt zusammenhält. Sonst ist das nicht zulässig. Ihr macht euch ihr macht euch unglücklich. Macht das nicht.
Ja, ihr macht euch unglücklich. Aber wie gesagt, so eine Betonplatte in der Theorie möglich. Und da muss ich eben einfach darauf achten, dass ich so viele Schränke nehme, wenn so eine Insel dann eine dementsprechende Größe hat, dass ich auch nicht diesen Schwingeffekt bekomme. Dann kann man sowas machen. Also diese Schränke sind grundsätzlich schon sehr tragfähig. Das Eigengewicht der Gesamtkonstruktion kommt natürlich, wird natürlich abgezogen, vollkommen klar. Aber so insgesamt kann sowas funktionieren. Ich würde jetzt mal sagen, 100 Kilo den Quadratmeter kann man rauflegen.
Ja.
Und das ist eine 4 Zentimeter Natursteinplatte. Das ist so ein Klassiker. Das konnte schon immer eine Küche tragen und das wird sie auch in Zukunft tragen können. Aber wie immer, 4 Zentimeter Naturstein freistehend bei einer 60 mal Meter Unterschrank würde ich auch nicht befürworten.
Man muss grundsätzlich eins wissen. Der Unterschrank trägt die Last über die Seiten.
Ja,
und zwar ausschließlich über die Seiten. Der Unterboden ist völlig unerheblich, ob der 19 mm oder 16 mm stark ist. Auf den Seiten liegt die Last des Schrankes oder das Gewicht, was oben drauf liegt. Das ist ganz wichtig.
Und deswegen, und der mittlere Sockelfuß, der ist nur dafür da, damit der Sockel befestigt werden kann. Also der trägt so gut wie nichts.
Ja, genau. Also wirklich wichtiges Thema. Und deswegen ist es auch keine gute Idee, einen Sockelfuß aus optischen Gründen nach innen zu versetzen, um einen Sockel einzurücken, wenn man nicht den passenden Beschlag dafür hat. Also der Schrank muss von unten dann mit Metallstreben verändert werden, damit das Gewicht wieder auf die Seite gelenkt wird. Also hochkompliziert, die ganze Geschichte, macht da keinen Mist. Wenn ihr das Gewicht auf den Unterboden ableitet, wird euch dieser Unterboden ausbrechen. Punkt.
Exakt.
Yo, Champions League. Das ganz große Kino. Ein Hochschrank oder ein Unterschrank frei hängend an der Wand.
Kein Hexenwerk.
Kommt ab und zu mal vor.
Kommt ab und zu mal vor. Wird natürlich, wir sehen uns ja in 14 Tagen, drei Wochen sind es, ne? Zur Küchenmeile. Und da werden wir auch wieder wandhängende Hoch- und Unterschränke sehen. Der Hersteller ist natürlich verantwortlich, einen Beschlag mitzuliefern, der grundsätzlich in der Konstruktion korrekt verankert ist. Und dann wird er eine Information mitliefern, wie das zu befestigen ist.
Richtig.
Respektive auch nach dem Motto, Sie dürfen dort nur eine 3 cm Arbeitsplatte maximal auflegen und dann dürfen Sie jeden Schrank mit 20 Kilo belasten oder wie auch immer. Das liegt hundertprozentig bei. Es gibt auch nur so 2-3 Hersteller dieser Beschläge. Da verwenden die meisten auch nur ein oder zwei immer dieselben. Und dann sind wir wieder beim Monteur, der dann feststellen muss, was trägt dieser Dübel?
Genau. Oder zum was Thema trägt die Dübel. Wand? Was gibt die Wand her? Ne?
Ja, genau. Das kann man, ich gebe jetzt mal so ein bisschen ganz, ganz kleine Werbung, auch wenn es ein Heimwerker mal interessiert, die Internetseite von Firma Fischer, die ist ganz toll gemacht, alles kostenlose Informationen zum Thema Dübel und da steht dann, ich habe die und die Wand, dann kann ich den und den Dübel verwenden und Info von mir. Lastangaben bei Dübeln werden natürlich in Newton angegeben. Lieber Gerard, du weißt natürlich, wie viel 10 Newton sind, oder?
Ich bin zu lange aus der Schule. Nein. Ein Kilo?
Ja, genau. Also 9,8, ja ganz genau, aber wir teilen es immer durch 10. Und das Tolle bei einem Dübel ist, wenn da Lasten angegeben werden, gibt es nur eine einzige Belastung. Und das ist Scherkräfte, Auszugskräfte und Querzugskräfte nach unten. Also die sind immer gleich. Also wenn der, ich sag jetzt mal, wenn wir sagen, der Dübel trägt 100 Kilo, dann trägt er das in jede Richtung, wenn der korrekt verarbeitet ist. Mhm. Das ist also das, was es Monteuren einfach macht. Wie gesagt, das mache ich jetzt am Donnerstag wieder im Seminar mal sehr in epischer Breite.
Aber nochmal zu der Belastbarkeit dieser Beschläge. Es geht um den Beschlag. Der Beschlag muss, ich sag mal, mit circa 140 Kilogramm belastbar sein. So. Da kann man auch
also,
nicht alles
machen. Also von Zweier, also es sind ja üblicherweise immer mindestens
ein Paar,
zwei.
Ist ein Paar, genau. Paar, ist ein Paar, genau, natürlich, ein Paar. Genau. So, der Schrank wiegt was, ein Gerät wiegt etwas, also da wirklich ganz genau darauf achten, was man da zulädt. Die Möbelhersteller geben ganz genau an, welcher Schrank hingehängt werden kann. Wichtig ist, es müssen tragende Wände sein und ein Unterschrank kann zum Beispiel nicht unter einem Fenster aufgehängt werden. Die Wand ist durch das Fenster geschwächt, auch keine gute Idee. Also das ist wirklich Champions League, da können wir eine ganz eigene Folge von machen, da können wir eine Stunde referieren. Machen wir jetzt aber nicht. So, Fazit dieser ganzen Geschichte, lieber Sascha, das ist eigentlich dein Spruch, da kommst du immer mit.
Ja, es sollte immer Vernunft im Spiel sein und im Zweifel immer den Profi fragen.
Ja.
Und wenn der Profi es nicht weiß, dann den ganz großen Profi fragen, nämlich uns.
Ja, ganz genau, ganz genau. Gut, Sascha, wir kommen zum Küchenhelfer der Woche, der Folge. Was hast du in petto? Also für alle neuen Küchenliebenden, wir arbeiten da mit Otto zusammen. Sascha gibt gleich eine kleine Empfehlung für einen Küchenhelfer. Das machen wir ganz gerne. Das sind alles Dinge, die sich in unserem Besitz befinden, also wirklich in Gebrauch und eine ganz ehrliche Empfehlung. Was hast du dabei?
Ganz einfaches Accessoire, das ich echt gern mag. Also ich mache Pizza immer auf dem Backstein.
Ja.
Und dann denkst du, ja, dann drittelt man die oder so. Der Backstein ist ja nicht so groß, machen wir meistens zwei. Und da habe ich einen ganz tollen Pizzaschneider schon vor Urzeiten mal entdeckt von Firma Rösle, sehr bekannt. Aus Edelstahl, schönes, schlankes, kleines Teil. Der ist auch nur so 5 oder 6 Zentimeter im Durchmesser, das Rad. Hat so einen kleinen Schnittschutz, wenn man auch mal ein bisschen stärker drücken will. Finde ich total klasse, ist nicht teuer und man beachte die Feinheit, das Ding ist Spülmaschine.
Das ist wichtig für dich, ne?
Ja.
Also alle essen Pizza gern und soll ich dir was sagen? Also ihr mögt jetzt alle kichern und lachen da draußen, macht was ihr wollt, ja? Liebe Grüße an Martin in München. Sein Vater hat mir mal, ich gehe davon aus, dass das der gleiche ist, so einen Rösle-Pizza-Schneider-Roller geschenkt.
Den Ach, du hast ihn auch?
Den habe ich seit Ewigkeiten im Gebrauch, ohne Spaß.
Ja.
Geil, ja. Ich komme dich mal besuchen, das haben wir immer noch nicht geschafft. Ich muss mal deine Küche durchstöbern, was da noch alle so rum.
Also kleiner Tipp nur, das ist jetzt ein Metallteil. Ich würde ihn nicht auf emaillierten Backblechen benutzen.
Nee, nein.
Also der würde die natürlich wirklich beschädigen. Da sollte man es nicht machen. Also wenn Pizza auf Backpapier backen, runternehmen und dann mit dem Pizzaschneider.
Am besten Holzbrett fertig.
Ja, genau.
So, zwei super Party-Tanzhits, unsere Party-Playlist, ja.
Ich bin
gespannt. Du bist jetzt schon erschüttert, ne? Und zwar geht's darum, wir haben eine Küchenparty-Playlist. Die besten Feten finden in der Küche statt. Sascha sagt, sie enden in der Küche. Und wir befüllen die schon ein paar Tage. Ladet euch die mal runter, die gibt's bei Amazon und bei Spotify. Verlinkung in den Shownotes. So, ich mach's ganz kurz. Drauf gehört diese Woche Udo Lindenberg und Apache 207, Komet. Finde ich einen total geilen Titel, wirklich super.
Ja, vor allem Lindenberg ist auch irgendwie der Hammer, dass der Mann irgendwie, weiß ich nicht, was ist der, 75 oder so?
73 oder 74.
Irgendwie immer noch mal wieder mit so einem Hit um die Ecke kommt, totaler Wahnsinn. Ja.
Also ich habe den schon dreimal live gesehen, jedes Mal habe ich ein bisschen Angst um ihn, wenn er mit dem Mikrofon rumwirbelt, dass er sich das vor die Kappe haut, aber es ist immer gelungen. Wärmste Empfehlung, wenn ihr den noch mal sehen könnt, hingehen, der macht eine Show.
Möchte ich auch unbedingt
noch mal sehen. Da kann sich Pink noch eine Scheibe abschneiden. Der ist, also jetzt ohne Spaß, der ist da teilweise mit 60, 70 Leuten auf der Bühne. Es ist unfassbar. Okay. Und was auch auf gar keiner Fete fehlen darf, ist David Bowie Heroes.
Klasse.
Geiles Teil. Zu späterer Stunde genau das richtige Lied. Ja, kleine Hinweise nochmal. Sascha nennt sie gerne KOW. Es ist die Küchenordermesse Westfalen, wenn man das dann so übersetzen möchte. Offiziell heißt das Ding Küchenmeile. KM Küchenmeile und sie findet statt.
Der wurde
statt,
aber schon 15 Mal geändert, der Name.
Ja, ja, weil sich dann welche benachteiligt fühlten und dann
ja, wegen genau.
Autobahnbenennung und so weiter. Ist
ja
wurscht.
Ja, genau.
Alle sollen dabei sein, alle sollen Spaß haben. Der Termin ist in diesem Jahr der 21. September bis 27. September. Das ist die offizielle Kernzeit. Es gibt auch Hersteller, die noch ein Wochenende länger da sind. Das ist eine reine Fachmesse für Küchenstudios, Möbelhäuser, also alle Küchenprofis, die wir so kennen. Viele Küchenhersteller in Ostwestfalen öffnen die Türen zu ihrem Hause. Da gibt es Hausausstellungen und da werden eben Neuheiten fürs nächste Jahr präsentiert. Also will sagen, Aufruf an den Fachhandel, kommt unbedingt zur Messe. Das ist der wichtigste Termin im Jahr. Und für alle küchenliebenden Suchenden, ab diesem Zeitpunkt könnt ihr nach den Neuheiten fragen, weil in der Regel sind diese Neuheiten dann sehr kurzfristig lieferbar.
Richtig.
Dann gibt's noch was, Sascha. Tag der Küche. Erzähl mal.
Ich weiß gar nicht, wie viel der Tag der Küche das schon ist.
Oh, das war's.
Aber wir haben ja mal vor 2 Jahren am Tag der Küche begonnen.
Ja.
Da war der aber ein bisschen später. Da war das der 11.11. sogar?
Ja. Ne? Der 11.11. war unsere Geburtsstunde und am 12.11.2022 war später auch im Jahr, im November witzigerweise, jetzt ist ja September wieder.
Ja genau, war ja immer im September, das war glaube ich Corona geschuldet noch wegen der Verschiebung. Also immer nochmal dran denken, Tag der Küche, Ratgeber Küchenpflege, vielleicht haben einige Händler den dann auch noch liegen, mit gleich gegebenenfalls sonst gleich bei der AMK mitbestellen. Aber Aufruf an den Handel, bitte meldet euch zum Tag der Küche an, das ist kostenlos, ihr könnt euch da eintragen lassen, ihr werdet auf der Homepage geführt. Ihr erhaltet so ein Starter-Package, das sind dann Plakate, Luftballons, Aufkleber, Endkundenbroschüren und in diesem Starter-Paket liegen dann auch meistens noch so Bestellkarten bei, dass es so einige Hersteller gibt, zum Beispiel ein Beschlagshersteller, der bringt dann noch extra Broschüren, ab und zu gibt's auch nochmal so ein paar nette kleine Tütchen mit Gummibärchen zum Verteilen und. Also es lohnt sich, sich anzumelden, unter tagderküche.de findet ihr alles, was ihr braucht für den Handel und natürlich der Nutzer unter Tag der Küche, die teilnehmenden Küchenstudios und auch deren Aktionen, was da passiert.
Genau. Also nochmal Aufruf, jeder kann mitmachen, das ist kostenlos. Die Händler werden dann auf der Homepage AMK Tag der Küche geführt. Jeder ist da zu finden. Verknüpft wird ein Gewinnspiel sein. An diesem Gewinnspiel können die küchenliebenden Suchenden dann sogar auch online mitspielen oder eben im Studio.
Ja, das hatte ich vergessen, genau.
Genau. Ja, der Ratgeber Küchenpflege, nochmal das Thema dieses Tages der Küche ist die Küchenpflege, den gibt es jetzt auch auf der Homepage zum Download, also auch da kann man den bekommen. Wir werden das nochmal verlinken in den Shownotes. Ja, lieber Sascha, das war's.
Ja, das sage ich auch. Ich glaube, wir haben das Thema so ein bisschen umrundet. Nochmal wieder die Entschuldigung von mir, es lässt sich ab und zu ein bisschen Technik und ein bisschen trockene Theorie nicht vermeiden, aber... Ja, ach, egal, wir sind mit einer Stunde jetzt durch. Meine Güte, wir wollten immer schneller sein, wir werden es nicht schaffen. Ja,
also.
Ich sag vielen Dank und liebe Grüße aus dem Norden. Bis zum nächsten Mal.
Ja, ich muss noch was nachtragen. Und zwar nächste offizielle Folge, das ist dann die Folge 36, kommt dann Ende September am 27.09. Und da gibt's ein geiles Thema. Und zwar geht es um die Outdoor-Küche. Und dazu haben wir einen absoluten Profi eingeladen, einen Stargast. Ich nenne ihn mal, das ist Mr. Outdoor-Küche. Und später verraten wir dann mal, wie der heißt. Danke, dass ihr Zeit mit uns verbracht habt, liebe Küchenliebenden. Grüße aus dem Süden. Ciao, ciao.
Ciao.
Und lebt ihr noch Küche? Oder liebt ihr sie schon, wie Gérard und Sascha? Freut euch auf die nächste Folge von Küchenliebe.
Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihn.